Herzlich willkommen
bei der legendären Ruhreule.
Ein richtig krasser Podcast
aus Frankenberg Ruhr.
Mit beeindruckenden Gästen
über spannende Themen.
Mit Rebecca K.
und Sibibibibi. Jetzt kommt die Folge mit
Dietrich Schneider.
Dietrich Schneider. Jugendarbeit, Partizipation, Kirchenkreis.
Ah, hier, Kirchenkreis Unna, ne? Kenne ich. Dietrich, was besprechen wir denn mit dem?
Ja, Sibo, heute bist du dran.
Wie?
Heute bist du interviewt.
Wie jetzt?
Ja, heute kommt ein Kollege von dir, der Dietrich. Und Dietrich hat einen Podcast beim Kirchenkreis Unna.
Ah ja, da mache ich ein bisschen Jugendarbeit und Dietrich hat da diesen Podcast.
Hör mal, Glaubse heißt er. Und wir machen heute
ein fluffiges Crossover-Format.
Also ein Treffen der beiden Formate.
Ruhreule mit uns.
Und hör mal, Glaubse mit Dietrich Schneider.
Ja, yeah, ich glaube, sowas muss man haben in diesem Podcast-Game.
Vorher noch ein paar Infos zu Dietrich Schneider. Geboren im Westerwald, lebt er seit 25 Jahren in Unna. Er ist verheiratet, Vater von 4 Kindern und stolzer Großvater. Nach seinem Sozialpädagogikstudium hat ihn sein beruflicher Weg in die Jugendarbeit geführt. Erst nach Koblenz, dann nach Unna Königsborn. Heute ist er in der Stabsstelle Kommunikation beim Evangelischen Kirchenkreis Unna tätig.
Ja, da macht er so Internet, Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising zum Beispiel.
In seiner Freizeit ist er leidenschaftlicher Motorradfahrer.
Ja, und in Frönnberg kennen ihn eben doch manche, weil er nämlich die Partnerschaftsarbeit mit Gemeinden in Tansania für die evangelische Kirche begleitet.
Dann mal los!
Wir haben ja keinen Trailer, deswegen sage ich jetzt hör mal und du antwortest einfach glaubst du. Hör mal.
Glaubst du?
Wer das da gerade gesagt hat, war Sebastian Richter und der Sebastian erzählt jetzt heute mal in seinem eigenen Podcast, da haben wir etwas miteinander verbunden.
Crossover.
Eine Crossover-Produktion, so sagen wir Leute von den Medien, nennen das so.
Bin ich auch Sebastian von den Medien?
Jetzt im Moment ja.
Irgendwie schon.
Sebastian, zwei Dinge. Zum einen zwei Sätze zu deinem Podcast und dann nochmal zwei Sätze zu deiner Arbeit im Evangelischen Kirchenkreis.
Ja, erstmal bist du einer der wenigen, die mich Sebastian nennen, glaube ich. Also jedoch im Arbeitskontext dann schon, also da, wo dieser Podcast dann bei dir gehört wird. Hör mal, glaubst du, da vielleicht schon. Ansonsten bin ich in der Regel der Seba. Und dann hast du gesagt, ich soll was zu meiner Arbeit beim Kirchenkreis sagen.
Ja.
Ja, ich bin der Jugendreferent auf der Kirchenkreisebene. Wir sagen dann immer synodale Ebene. Und ich bin irgendwie zuständig, in den 13 Gemeinden die Jugendarbeit mitzubegleiten. Ich sage jetzt immer in einem Wort, Fachberatung zu machen.
Okay, das heißt, du musst ja ein bisschen was wissen von diesem Arbeitsbereich. Wie kommt man dazu, auf so einer Mittelebene fachberatend oder begleitend Arbeit zu machen? Und warum machst du nicht mehr so spannende Sachen wie Jugendtreffs vor Ort?
Ja, also erstmal glaube ich, dass es wichtig ist, dass es eine unterstützende Ebene gibt, die vor Ort mal Impulse setzt, einspringt, wenn es was zu regeln gibt, einfach ans Telefon geht, wenn mal eine Frage auftaucht, die entweder inhaltlicher Natur ist oder auch fördertechnischer, verwaltungsadministrativer Natur ist. Und da gibt es einfach so dann eine Serviceleistung, die wir eben anbieten, die dann auch sehr stark in unterschiedlicher Weise mal von den einzelnen Gemeinden in Anspruch genommen wird. Man kann ja nicht alles vor Ort vorhalten, man kann nicht alles Wissen vor Ort ansammeln.
Das ist mal ein ganz praktisches Beispiel dafür.
Ja, zum Beispiel reichen wir Fördermittel weiter. Da gibt es ein Portal für, in das man sich dann als Jugendreferent vor Ort einarbeiten muss. Und da gibt es immer mal wieder trickige Sachen und so Richtlinien, die dahinter liegen. Und da ist dann immer die Frage, wie geht das hier nochmal? Was kann man da nochmal? Weil das bei mir ungefähr alle 2-3 Wochen auftaucht, dass ich da rumklicke und bei den Kolleginnen vor Ort.
Machen das dann so selten.
Ja, 3-4 Mal im Jahr ja, und dann ja. So. Und da bin ich dann sozusagen die Mittelstelle für die Landesmittel, die wir da weiterverteilen. Oder andere Fragen sind tatsächlich pädagogischer Natur. Wir wollen da ein Angebot neu ausrichten. Können wir uns da mal 2-3 Stunden drüber austauschen, wie man da zu neuen Formaten kommen kann. Oder es sind auch manchmal so dienstrechtlich.
Hat das auch supervisorische?
Hat auch eben, supervisorische.
Also oder den einen oder anderen Kollegin zu beraten, was du da tust, dass sie auch dich auch fragen, sind wir auf dem richtigen Dampfer?
Ja, würde schon sagen, also ich habe jetzt keine Supervisorenausbildung, aber es hat so Anteile, auch auf die Strukturen dahinter zu gucken, in welchem Kontext mache ich eigentlich so ein Angebot. Und ich würde es, glaube ich, aber eher in so einer Beratung oder Coaching-Ebene verorten. Meistens.
Du hast eben gerade gesagt, du hast keine supervisorische Ausbildung. Was hast du denn für eine Ausbildung? Also was ist dein Weg? Wie kommt man da hin?
Ja, das ist so, ich habe irgendwann mal Abi gemacht und wusste dann so gar nicht, was ich machen sollte. Habe dann auf Homepages von Fußballvereinen nach den Sponsoren geguckt und mich kreuz und quer beworben. Okay. Also Zivildienst war noch dazwischen damals. Und dann war ich mal kurz bei Poco.
Ja.
Möbel. Da wusste ich nach 3 Tagen, das war eigentlich nach 3 Stunden schon, das war keine gute Idee, habe aber 1 Monat durchgezogen. Und dann habe ich mich beworben für soziale Arbeitsstudiengänge, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, ich möchte doch was mit Menschen machen, aber ich will dir nichts verkaufen. Und dann bin ich in Düsseldorf gelandet, habe da soziale Arbeit studiert, Sozialpädagogik, und habe dann tatsächlich in Fröhmann, war ich Jugendreferent, da ist hier auch der Ruhr-Bezug, Fröhmann, Ortsteil von Fröndenberg, habe da Jugendarbeit gemacht, 11 Jahre lang ungefähr. Und um mich da weiter zu qualifizieren, immer viele Angebote auch in Anspruch genommen, die es dann so von Kirche und darüber hinaus gibt. Bin dann Gemeindepädagoge noch geworden, kirchliche Zusatzausbildung, und habe dann irgendwann 2013 bis 2015 noch einen Master in Sozialmanagement gemacht. Das waren so die Qualifizierungswege, neben noch so ein paar Fortbildungen zwischendurch, die ich da genommen habe.
Was waren deine Highlights als Jugendreferent? Also da an der Stelle kann man sagen, sind wir nicht mehr ganz Kollegen gewesen. Das hat sich nicht so ganz gegeben, aber ich selber weiß, wie es ist, in einem Jugendhaus zu arbeiten mit Jugendlichen und Kindern, und ich könnte viele Dinge nennen. Ich finde zum Beispiel, ich finde zum Beispiel Freizeiten zu leiten ist die anstrengendste und befriedigendste Form des Arbeitens in diesem Beruf. So intensiv gibt es keine Zeit, so toll, so beziehungsreich ist keine Zeit, so organisatorisch anspruchsvoll ist keine andere Zeit im Jahr und auch so zeitlich aufwendig, weil sie eben nicht 9-to-5 ist. Aber es gibt auch kaum eine Zeit, die so erfüllend und auch so nachhaltig ist.
Absolut.
Zum Beispiel. Also das, und da könnte ich jetzt aus jeder Freizeit, die ich gemacht habe, in denen ja irgendwelche Beweisegeschichten erzählen von nächtlichen und von Unfällen und von hinterher gut gelaufenen Dingen und von schwierigen Konstellationen oder sowas, die aber hinterher immer dazu geführt haben, dass Menschen sich, ich glaube, ihr Leben lang dran erinnern.
Wir haben in Fröhmann jedes Jahr 2 Sommerfreizeiten gemacht, die ich beide begleitet habe. Ab und an mal noch eine Freizeit in den Winterferien und auch viele Wochenendfahrten. Mhm. Und diese wirklich intensive Aneinanderreihung von Fahrten, die sich dadurch das Jahr gezogen hat, hat bei mir dazu geführt, dass die B233, wenn man am Bismarckturm abbiegt und dann runterfährt auf Fröhmann, dass um diese Kurve zu fahren, wo jetzt eine Ampel ist, früher war da keine, das löst immer noch ein ganz besonderes Gefühl in mir aus, weil das immer dieses Gefühl war, nach so einer Fahrt wieder nach Hause zu kommen. Mhm. Und ich wusste eigentlich, diesen Berg runter werden wir es noch schaffen. Und dann hat sich diese Strecke sehr gesegnet angefühlt und wie so ein ganzer Film nochmal durch die Reise, die wir dann zurückgelegt haben. Und ich war immer wieder froh und fühlte mich sehr gesegnet, dass alles gut gelaufen ist.
Ja.
Du hast gerade von Unfällen gesprochen, das hatten wir auch alles. Aber unterm Strich sind alle heile bis sehr heile nach Hause gekommen, immer. Und wir haben jede Krise irgendwie gemeistert. Und diese Freizeiten haben ganz viel dazu beigetragen, dass ich diesen Job so gerne gemacht habe. Und dass, glaube ich, auch so viele Menschen gerne hier Aktivitäten mitgestaltet haben.
Aber am meisten ärgerte ich mich über so Verabschiedungen am Bus von Eltern, die dann sagen, schönen Urlaub noch. Manchmal etwas sarkastisch, aber manchmal auch, glaube ich, ernst gemeint, so nach dem Motto, ach, der ist jetzt irgendwie eine Woche, was weiß ich, auf Korsika oder 2, mit oder so schön will ich es auch mal haben, und der kriegt dann noch Kohle dafür.
Ja, genau. Ich hatte ja, wie gesagt, das Privileg, 2 Sommerfreizeiten zu machen, und eine war mit jungen Menschen unter 16, meistens 13 bis 15, und da gab es solche Sprüche, die waren frech, also die waren wirklich frech. Weil das hat mit Urlaub nun nichts zu tun, auch wenn man in einem schönen Ort ist und natürlich auch gute Zeiten da hat. Aber man hat im Grunde genommen eine 24-Stunden-Halb-8-Stellung und so und muss immer gucken, was ist, bist du dran und so, und muss schauen und das regeln. Dann gab es Freizeiten ab 16, und das waren bei uns zu 95% Ehrenamtliche, die damit gefahren sind. Und das hatte schon auch einen relativ hohen Anteil im Verhältnis auch für mich an Entspannung. So, auch da war es natürlich so, dass immer was passieren konnte, und es ist auch regelmäßig was passiert, aber die Freizeiten waren so gestrickt, und es waren so verantwortliche Menschen mit, dass das in der Regel ganz okay war. Sonst hätte ich es auch nicht geschafft, 4,5 Wochen im Sommer.
Vermisst du die Luftmatratze in deinem Leben?
Wir haben selten Luftmatratzen gehabt, okay. Außer bei Kirchentag.
Aber sagen wir es mal so, als so metaphorisch, das Unterwegssein mit Jugendlichen.
Ja, das vermisse ich tatsächlich. Ich war jetzt nochmal vor ein paar Wochen im Oktober mit der aktuellen Jugendreferentin, mit der Sarah Gerstorf aus Fröhmann in Brüssel, so, weil wir da so eine Gemeinschaftsgeschichte draus gemacht haben. Das war mit 15 Jugendlichen und 2 Nächte im Hostel und Brüssel unsicher gemacht. Ja. Und da habe ich nochmal gedacht, es macht immer noch großen Spaß, und es ist schön, dass es diese Zeit hatte. Ich brauche das nicht mehr so intensiv, aber ab und an dann doch irgendwie. Und demnächst geht es ja auch zum Kirchentag und so, da freue ich mich dann schon darauf, mal wieder so mit jüngeren Menschen unterwegs zu sein. Und zwar beides, mit jungen Menschen, aber eben auch unterwegs zu sein. Das sind so die beiden Qualitäten, die das ja auch hat.
Und dann hast du einen Wechsel gemacht, einen beruflichen Wechsel.
Erstmal hast du ja noch nach Highlights gefragt.
Ja, okay, sorry. Dann
hast,
ja,
du, hast du selbst,
ja,
beantwortet.
Ja, okay.
Und sehr gut beantwortet.
Ach, schneiden wir raus hier hinterher.
Ja, müssen wir gar nicht. Ich wollte noch sagen, so mein Highlight war auch immer, und davon ging alles andere eigentlich aus, so die Arbeit mit den Ehrenamtlichen. Also die Gewinnung von jungen Menschen im evangelischen Kontext nach dem Konfi-Alter, so mit 14, 15 in der Juleika, also Grundausbildung für Ehrenamtliche sozusagen, eine pädagogische Grundausbildung zu machen und dann mit denen irgendwie durchzustarten. Und wenn es gut lief, hatte ich die 4, 5, manchmal länger, jahrelang in der Jugendarbeit und habe die sozusagen wachsen gesehen. Da sind tolle Bindungen und Beziehungen entstanden. Und über diese Zeit ist auch immer wieder mehr möglich geworden, weil die Leute relativ lange dabei geblieben sind und immer wieder neue Leute nachgekommen sind und es ein Pool von Ideen gab, der im Grunde nicht zu stillen war. Und das war krass. Und daraus ist viel entstanden, eben auch die Freizeitarbeit, aber auch der Spirit, so der Jugendtreff, den wir haben, der die Funktion hat, wie in anderen Orten, ja quasi so eine Kneipe eigentlich, so ein Begegnungsort, der ganz oft offen ist und wo man hingehen kann, sich treffen kann, was essen kann, Billard spielen kann und sich einfach sieht und austauscht. Das war auch immer ein Highlight, was gar nicht gegangen wäre ohne ehrenamtliches Engagement. Zur damaligen Zeit hatte ich hier eine volle Stelle, aber eben auch alleine. Und wir hatten trotzdem 25 Wochen Öffnungsstunden ungefähr. Und das geht natürlich nur, wenn da ganz viel ehrenamtlich gestemmt wird. Habe ich immer noch einen riesen Respekt vor, wie das ging und weitergeht. Und ein weiteres Highlight war sicherlich unser Projekt Sei kein Schaf, geh wählen. Das ist vielleicht auch das, worüber mich die meisten Leute kennen, über Fröhmann hinaus, weil das auch relativ gut medial begleitet war, verschiedenen Medien. Und wir eine hohe Aufmerksamkeit bekommen haben, weil wir mal irgendwann vor 10 Jahren inzwischen das erste Mal Schafe an den Straßenrand gestellt haben mit einem Schild daneben, sei kein Schaf, geh wählen, die waren bunt gestaltet. Und
verschiedensten Wahlen.
Seitdem eigentlich irgendwie zu allen Wahlen irgendwie was, ja.
Ja, genau.
Ja, das war die Highlight-Frage. Jetzt wolltest du was wissen?
Ja, ich wollte was wissen. Du hast eben die Funktion von Jugendarbeit von einem Jugendzentrum in einem Dorf beschrieben.
Ja, ja.
Nun ist das Ganze unter dem Label und auch, das weiß ich von dir, ja, kirchliche Jugendarbeit.
Mhm.
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, also die kirchliche
Jugendarbeit. Was hat die Kneipe damit zu tun, dass es evangelische Jugendarbeit ist? Und andersrum, warum ist es wichtig, als evangelische Kirche solche Orte zu haben? Oder ist das Zufall?
Das ist überhaupt gar kein Zufall. Ich würde sogar sagen, es ist das Evangelium pur, also die frohe Botschaft, die in der Bibel steht, vor allem im Neuen Testament, wo gesagt wird, irgendwie Christenmenschen sind die Menschen, die auf alle zugehen, auf diejenigen, die sozusagen randständig sind in der Gesellschaft. Hirten, da waren das damals Zöllner oder so, Leute, denen irgendwie die Bibel eine Chance gegeben hat. Und wir haben das, glaube ich, im kirchlichen Kontext manchmal ein bisschen vergessen, weil wir richtig dicke Mauern bauen und große Türme, die auch schön und ich denke auch wichtig sind für vieles. Und weil wir viel Ämter haben und so eine Organisationskirche, würde ich mal sagen. Aber das steht ja nicht in der Bibel. In der Bibel steht ja nicht Stapel Steine und türmt sie auf und hängt Glocken rein und so, sondern da steht irgendwie, seid lieb zueinander, so, um es mal auf einen Satz zu bringen, seid lieb miteinander. Und helft einander und unterstützt euch und geht gut miteinander um halt. Und das ist sozusagen für mich das Evangelium runtergebrochen und die offene Kinder- und Jugendarbeit. Und ich würde natürlich sagen, die offene Kinder- und Jugendarbeit in evangelischer Trägerschaft, kirchlicher Trägerschaft erst recht, ist Verkündigung des Evangeliums pur, indem sie sich solchen Aufgaben stellt. Und indem sie sagt, wir gestalten Sozialraum mit, wir prägen ganz bewusst diesen Sozialraum mit bestimmten Werten, wir sind Anlaufstelle für Menschen, die da irgendwie hin müssen. Jetzt habe ich gerade gesagt, Randständige. Fröhmann ist relativ bürgerlich, aber junge Menschen sind in dieser Gesellschaft tendenziell eher unterrepräsentiert oder unterbedient, was auch Seelsorge und Ansprechbarkeit angeht. Also das ist sozusagen relativ gesehen. Und wir hatten hier viele, viele kleine und auch sehr große Sorgen, die wir dann in so einem Jugendzentrum lösen konnten und wo die Leute sehr, sehr froh und dankbar waren, dass sich dem jemand angenommen hat. Und deswegen glaube ich, dass das mega wichtig ist, dass wir mit solchen Angeboten als Kirche vor Ort sind und da vormachen, zeigen und leben, was eigentlich unsere Botschaft sein soll.
Und einen Platz zu geben für Menschen, die ihn einfach suchen, einfach aufgrund ihrer Entwicklungszeit als Jugendliche, ist ja keine Frage an finanzielle Ausstattung oder sonst was, sondern die Fragen, die Jugendlichen haben. Wo gehöre ich hin, wer gehört zu mir, wer mag mich, wo werde ich gebraucht, wie geht es weiter in meinem Leben, was brauche ich dafür und was brauche ich dafür nicht und wo will ich mich abgrenzen, das gehört ja zu jeder Lebenserfahrung eigentlich dazu.
Absolut. Und das hat was mit bedingungsloser Annahme und so zu tun. Und das Leuten zu vermitteln, du kannst immer kommen, du bist hier immer willkommen und so. Ich glaube, das prägt einfach im besten Fall das Lebensgefühl in eine gute und positive Richtung.
Ja. Und dann hast du vor anderthalb Jahren, oder wie lange ist es jetzt her? Nee, anderthalb Jahren entschlossen. Ich gehe doch in den, gehe aus diesem Kerngeschäft vor Ort auf eine Ebene, wo ich dann doch auf einmal mehr Verwaltung und Steine, wie hast du das eben genannt, Steine stapeln und Glocken reinhängen werde, womöglich. Siehst du das so oder wie war dieser Wechsel auf diese eher funktionale Ebene, auf die beratende, auf diese Zwischenebene in ein Amt, im Kreiskirchenamt zu arbeiten?
Ja, der war ja nicht ganz so auf Stoß, sondern mein Leben ist eigentlich davon gezeichnet, dass es immer so Überlappungen gibt. Es beginnt schon was Neues und ich finde Impulse in neuen Dingen und habe aber noch Sachen. Also ich ist sozusagen nicht in Kapiteln geschrieben, sondern in Überlappungen gedacht. Und ich habe schon 2011/12, als ich hier so 2-3 Jahre war, mich engagiert in der Ellagott. Das ist unser Zusammenschluss auf Landesebene, dem wir die offenen Jugendzentren in NRW miteinander bündeln und die Interessen bündeln und Interessen vertreten bei der Kirche und vor allem aber bei der Landespolitik. Und da war ich dann im Vorstand und ich war schon 2015 dann dort Vorsitzender und ab 2016/17 dann dort im Umfang einer halben Stelle. Ich war also schon eine ganze Zeit lang gar nicht mehr mit beiden Füßen in Frömann, sondern mit einem und mit dem anderen auf dieser Landesebene. Das hat meinen Blick nochmal unfassbar geweitet auf Interessenslagen von Jugendzentren, die nicht auf ein einzelnes Zentrum bezogen sind, sondern die ja das auf so einer Metaebene wahrnehmen. Das hat mein Strukturblick sozusagen geschärft und natürlich mein Netzwerk unfassbar vergrößert in alle möglichen Richtungen. So sehr, dass ich gar nicht mehr so richtig weiß, wen ich da alles noch so kenne. Und das habe ich dann einige Jahre gemacht und ich habe dann irgendwann schon gespürt, nach 6-7 Jahren, das werde ich hier nicht ewig machen, weil ich das auch mit relativ großem Einsatz, glaube ich, gemacht habe, der sicherlich auch über 40 Wochenstunden hinausging und so. Und irgendwann, glaube ich, ist dann mal gut.
Das nicht ewig machen bezieht sich auf die Arbeit
Zeit als, jetzt in
als, Frömann als Jugendreferent in einem Jugendreferent Ort, in einem vor Gemeindezentrum Ort. Oder so.
Ja. Ganz genau. Und ich glaube, dass es zumindest bei Menschen, die so sind wie ich, dass es irgendwann so ist in so einer Organisation, dass man sich dann so 80% von dem, was man sich geben kann, gegeben hat. Also ich der Organisation, der Kirchengemeinde hier vor Ort und die Kirchengemeinde mir. Und die letzten 20%, die brauchen dann nochmal zusätzlich Energie und die so rauszupressen, ist sehr anstrengend und vielleicht irgendwann auch unwürdig. Also es gibt ja auch so den Punkt, wo man vielleicht den Absprung verpasst hat. Und ich wollte immer, dass die Leute noch so gerade sagen, schade, dass er geht, hoffentlich, und nicht irgendwie, oh Gott sei Dank ist er endlich weg. So, ne? Wahrscheinlich gibt es immer beides, aber so, das war irgendwie so ein bisschen mein Ziel. Und dann war ich ja mal ganz kurz, nämlich 3 Jahre, ist gar nicht so kurz, in Nordwalde. Da gab es eine evangelische Jugendbildungsstätte, die habe ich geleitet. Und die gab es deswegen, weil wir nach ungefähr 2,5 Jahren festgestellt haben, dass es ein Brandschutzproblem sozusagen im Keller gibt, das wir so vorher nicht sehen konnten und das eine Dimension angenommen hat in die Millionenhöhe, die wir leider als Trägerverein nicht stemmen konnten. Und dann bin ich tatsächlich jetzt im April 2024 hier in Unna gelandet. Und deine Frage war, warum? Oder wie war die Frage der Weg?
Die Frage stelle ich gleich nochmal. Wir machen erstmal den Eulenspiegel, weil ich ja auch hier bei euch zu Gast sein darf.
Ja, gute Idee.
Bin auch ich ein bisschen was zu Frönnberg gefragt worden als Nicht-Frönnberger. Und danach geht es nochmal ein bisschen über dein jetziges Arbeiten auf einer anderen Ebene und über Jugendpolitik und über das, wo es hingeht mit diesem Laden Kirche und Jugendarbeit. Okay?
Wunderbar.
Ja, jetzt kommt der Eulenspiegel für unsere Hörerinnen und Hörer, wo wir Frönnberg nochmal ein bisschen aus deiner Sicht kennenlernen wollen. Dazu stelle ich dir jetzt 3 Fragen, 3 kurze Antworten von dir. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Und dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Das ist dein liebster Ort in Frönnberg?
Die Kettenschmiede und ihre Auftrittsmöglichkeiten. Da verbinde ich tolle Momente, auch selber als jemand, der da was veranstaltet und auch jemand, der mit auf der Bühne steht.
Ja, nicht schlecht. Dazu hatten wir tatsächlich auch schon mal eine Folge.
Ja, genau. Mit Frank.
Ja. Und
Mit Jochen Hennel.
Ja. Der war auch mal da.
Wurde 2 Folgen.
Dann die 2. Frage. Das geht so nur in Frönnberg?
Oh, das fällt mir ein bisschen schwer als jemand, der nicht in Frönnberg lebt. Das geht so nur in Frönnberg, an der Ruhr spazieren gehen. Um es mal lokalmäßig zu beantworten.
Das passt auf jeden Fall. Und dann die 3. Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du in Frönnberg mal erlebt hast.
Kurios ist vielleicht ein bisschen falsch. Ich habe vor einigen Jahren sehr viel Geocaching gemacht. Und es gab mal eine Zeit lang, wo ich, glaube ich, jeden Geocache hier in Fröndenberg und Umgebung gelöst habe. Und ich habe in Kessebüren meinen einzigen First to Find gemacht. Das heißt, ich war der erste Mensch, der ein Rätsel gelöst hat, um den irgendwo im Kessebürener Wald, meine Frau am Telefon, und wir haben das ja so, von daher, das Kessebüren gehört jetzt gemeintlich ja noch aus kirchlicher Sicht zu Fröndenberg. Und ansonsten viele schöne andere Caches, die ich hier irgendwie gefunden habe, und weiß daher, wo die Burg Ader ist zum Beispiel, wäre ich sonst nicht drauf gekommen.
Nicht schlecht. Ich wusste gar nicht, dass es das hier gibt. Dann war immer was Neues. Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Eulenspiegel, und damit zurück zum Gespräch.
Dankeschön, liebe Rebecca, auch für die Fragen und meine Antworten. Ja. Kann ich mir jetzt ja selber
irgendwie... Dass du dir selbst die Antworten
dankst. Ich habe schöne Antworten gegeben, ne?
Ja, durchaus.
Ja. Wir machen nochmal den Bogen zurück. Jugendarbeit, zum einen ist es für dich lange Zeit biografisch wirklich Arbeit vor Ort mit Jugendlichen, mit Ehrenamtlichen. Auf der anderen Seite schnell die Entdeckung, das braucht auch eine andere Form von Unterstützung. Das braucht eine andere Form von Support, die jetzt gar nicht der einzelne Jugendliche oder die Eltern oder wer auch immer merken, sondern es braucht eine Struktur, es braucht Support, es braucht Geld. Und da kommt dann so eine jugendpolitische Engagement ins Spiel.
Ja, genau. Es ist, also das, ja, wie soll ich das sagen?
Er kratzt sich am Kopf.
Ich habe das schnell gemerkt, ich habe das auch ein bisschen von meinem Vorgänger in die Wiege gelegt bekommen. Ich habe das in der Wiege gefunden, und ich habe es auch dann aber gespürt, wie wichtig das ist, diesen ganzen Metakram so mitzudenken. Es hilft eben nichts, eine gute pädagogische Arbeit vor Ort zu machen, wenn das keiner weiß. Das fängt an bei den eigenen Leuten, das eigene Presbyterium, die eigenen Vorstände, die irgendwie wissen müssen, was eigentlich in der Einrichtung passiert. Sonst können sie das nicht wissen, sonst können sie nicht helfen, sonst können sie keine guten Entscheidungen dafür treffen.
Und wie wichtig ist dir das, du hast eben gesagt, dass so eine offene Tür für dich Verkündigung ist, auch Menschen haben, Verbündete zu haben, die das ähnlich sehen.
Ja, genau. Also so der Stil der Arbeit, die Richtung der Arbeit, dass das mitgetragen wird, das ist ja ganz, ganz wichtig. Weil es läuft ja eben nicht immer alles nur gut, sondern es gibt natürlich auch mal Dinge, die schlecht laufen, oder das ruft mal jemand an und beschwert sich über irgendwas, und dann muss man irgendwie abgestimmt sein, dann muss das mitgetragen werden. Und das ist sozusagen die innere Lobbyarbeit. Und wenn man darüber nachdenkt, dann merkt man, dass es eine äußere Lobbyarbeit gibt. Die Eltern der Kinder müssen das gut finden, was da passiert. Die müssen informiert sein. Und deswegen ist es wichtig, dass mal was in der Zeitung steht oder so. Also irgendwie das alles mitzubedienen, was da so rumläuft. Dann gibt's Politik und so, weil die finanzieren das ja. Die sind ja öffentlich refinanziert in vielen Einrichtungen der Jugendarbeit. Und wenn die nicht ab und zu mal mitkriegen, dass da gute Dinge laufen, dann werden die das irgendwann nicht mehr wissen. Und dann werden sie auch keine Entscheidung mehr in diesem Sinne treffen. Und dann ist es eben nochmal so, dass wir eingebettet sind in Strukturen auf einer Kreisebene, auf einer Landesebene, auf einer Bundesebene. Und die muss man nicht in- und auswendig kennen, aber man sollte sie zumindest in ihren Grundprinzipien verstanden haben, weil es da eben Geld gibt, weil es da Fachberatung gibt, die nochmal über das, was wir hier leisten können, hinausgeht, weil es da alle möglichen Unterstützungsleistungen gibt, Fortbildungsangebote gibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man so vor Ort nicht immer alles so parat haben kann. Das komme ich wieder zu meiner Stelle. Ich versuche dann genau solche Dinge auch zu vermitteln und irgendwie zu kennen. Aber ich habe eben auch für mich gemerkt, ich will das alles wissen. Ich will das irgendwie entdecken, und ich will mich da auch engagieren. Und das war ganz wichtig. Und ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die ich irgendwann gelernt habe, auch in dem Masterstudium, war sowas wie Personalmanagement. Also irgendwie, wie gehe ich eigentlich mit Leuten um, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich vielleicht auch in so einer Hierarchie bin. Mhm. Auch wenn wir immer gerade bei Kirche, Jugendarbeit von flachen Hierarchien sprechen. Irgendwie ist man natürlich als Jugendreferent in einer exponierten Rolle. Dann gibt es erfahrene Ehrenamtliche, es gibt Ehrenamtliche, die frisch dazustoßen. Da ist schon was los irgendwie. Ja. Ne, gruppendynamisch, aber es ist eben nicht nur gruppendynamisch, es hat auch viel mit Führung zu tun. Und das habe ich dann sehr aufgesogen und versuche das auch jetzt weiterzugeben, wie wichtig das ist in der Jugendarbeit auch, ja, sowas wie Personalmanagement eigentlich zu betreiben, mit Ehrenamtlichen tatsächlich.
Ja, ja. Nun kann man auf der einen Seite ja sich das für wichtig halten, und du hast eben gesagt, man muss alle diese Ebenen nicht wissen, an denen Jugendarbeit letztlich Lobbyarbeit braucht. Das kann man dann sozusagen auch andere machen lassen. Das war aber nicht ein Ding, es andere machen zu lassen, diese Lobbyarbeit, auch gerade die politische.
Ja, ich habe das gern selber gemacht, weil ich da Spaß dran hatte und weil ich irgendwann gemerkt habe, ich kann das auch so. Das meiste, was ich da mache, hat mir auch gelegen. Will ich sagen, ich war da Überflieger, aber es war, glaube ich, ganz solide. Und dann habe ich das auch versucht weiterzuentwickeln und so ganz persönlich kommt dazu, dass ich nicht so gern abhängig bin an dem, was andere machen. Und es ging ja um viel. Also in den politischen Gesprächen hier, auch vor Ort, in Frömmrang, in Frönnberg ist die Jugendarbeit über das Kreisjugendamt finanziert. Da ging es um eine Finanzierung der Stelle, so ja, auf der ich ja saß. Und da geht es um ein paar tausend Euro, also viele tausend Euro, ein paar zehntausend Euro. Und das muss einfach gut und passend sein. Und deswegen habe ich das aus so verschiedenen Gründen heraus gerne auch mit in die Hand genommen, ja. Aber nie alleine. Also ich habe das gerne mitverantwortet, aber es war immer ein Teamspiel mit anderen Einrichtungen, anderen Hauptamtlichen und auch Ehrenamtlichen.
Du bist jetzt nicht Chef, aber dann doch in gewisser Weise so ein bisschen der Oberorganisator von Kolleginnen und Kollegen im Kirchenkreis. Da bist du das, du hast keine Vorgesetztenrolle, du hast das eben als Beratung beschrieben. Wo geht's dahin? Man kann ja immer von seiner eigenen Jugendarbeit erzählen, aber die ist auch 10 Jahre später, wenn man wieder drauf guckt, ziemlich out. So ist das mit Jugendarbeit. Was beschäftigt die Kolleginnen und Kollegen, was damit auch dich in der Beratung im Moment eigentlich besonders? Und was sind so die vielleicht auch Sorgen oder die großen Freuden? Jetzt haben wir wieder eine Doppelfrage gestellt. Wir haben festgestellt, dass sie schwierig zu beantworten sind. Wo geht's dahin?
Wo geht's dahin? Ich glaube, dass es zunehmend herausfordernder wird, in einer Kirchengemeinde zu arbeiten, die tendenziell in so einem Rückbaumodus ist. Also wir sind als Kirche ja durchaus in einem Modus, wo wir überprüfen müssen, welche Angebote wir noch freuen ja können, wo wir merken, strukturell, vielleicht auch noch post-Corona bedingt und was da alles so für Faktoren sind, dass wir weniger Leute haben, die die ehrenamtliche Leitungsverantwortung übernehmen, dass wir weniger Hauptamtliche haben, Fahrpersonen, die da sind. Also wird sozusagen das Umfeld dünner, in dem ich Jugendarbeit mache und organisieren soll. Und es ist eine große Herausforderung, das zu tun, vor allem, wenn ich gerne im Team spiele. Weil diese Teams vor Ort zu gestalten, das wird schwieriger. Und ich glaube, dass das manche herausfordert. Der Kirchenkreis ist ja gar nicht so groß, aber doch auch nicht klein irgendwie. Von Bergham, glaube ich, bis Frönnberg ist, glaube ich, so das Nord-Süd-Ding. Da sind schon ein paar Kilometer zwischen. Und die Leute ticken überall ein bisschen anders und es sind sehr unterschiedliche Voraussetzungen in den 13 Kirchengemeinden. Und ich glaube, einige fühlen sich da relativ isoliert. So ist mein Eindruck. Es wird vielleicht nicht ganz genau so formuliert, aber es bröckelt zumindest so. Es bröckelt. Und mich macht das Sorge, weil wenn ich das antizipiere, wie das vielleicht die nächsten 2, 5 oder 10 Jahre weitergeht, da müsste schon einiges passieren, dass man so eine Entwicklung wieder umkehren kann. So, weil das ja auch nicht nur von uns hier im Kirchenkreis oder in den einzelnen Gemeinden gestaltbar ist, sondern weil das ja auch eigentlich in der ganzen Republik Deutschland, ja, in der Republik Deutschland ein Trend ist. Genau. Und das sind so strukturelle, da kommen so strukturelle Fragen drüber, so, die man irgendwie lösen muss. Und ich glaube, diese Struktur angehauchten Fragen, die so ein bisschen mit dieser Tendenz zu tun haben, die sind irgendwie 70% der Anfragen, die ich so habe und der Dinge, auf die ich so stoße. Und der Rest sind eine Mischung aus so ganz praktischen Fragen, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, so Fördergeschichten, wie geht das, administrative Geschichten und eben auch hin und wieder mal so konzeptionelle, pädagogische Fragen. Und da gehe ich gar nicht so tief rein, dass wir jetzt gucken, wie tickt ein Jugendlicher in Kam oder in Holzwickede oder so. Das wissen die Jugendreferentinnen viel besser als ich. Ich versuche dann eigentlich eher durch Fragen stellen oder durch irgendwie eine gute Visualisierung oder so bei der Weiterentwicklung zu unterstützen.
Stell dir mal vor, du könntest ein Projekt anstoßen, wo es finanziell überhaupt gar nicht die Frage ist, ob oder nicht finanzierbar ist. Oder wir setzen doch mal, du hast 50.000 Euro, kriegst du geschenkt. Da soll es darum gehen, etwas Gutes für Jugendliche zu tun in ihrer Entwicklung und in ihrem Alltag oder so irgendwas. Auf was hättest du da große Lust, die zu verballern?
Ja, wenn ich ernst nehme, was ich gerade gesagt habe, würde ich, glaube ich, gucken, ob wir nicht über das Projekt die Ehrenamtlichen, die schon da sind, qualifizieren, ohne jetzt genau zu wissen, in was eigentlich, weil das würde ich dann gucken mit denen zusammen, was sie vielleicht wollen und brauchen, um ihren Anteil an der Jugendarbeit gut machen zu können. Denn ich glaube, dass die Ehrenamtlichen eine ganz, ganz wichtige Basis sind für die Angebote, die sonst von Hauptamtlichen alleine gar nicht gestemmt werden könnten. Und wenn dann Geld über ist, würde ich gucken, wie könnten wir weitere Ehrenamtliche gewinnen? Wie könnten wir die eben gut aufpäppeln, dass sie irgendwie vielleicht nach einer guten Konfizeit Bock haben, sich zu engagieren? und würde dann, wenn noch Geld über ist, mit denen überlegen, zum Beispiel mit den letzten 15.000 Euro, was machen wir jetzt eigentlich damit? Also ich würde eigentlich ungern jetzt sagen, das muss das Projekt sein, sondern der Ansatz könnte ja auch sein, das Geld quasi Jugendlichen zur Verfügung zu stellen und mit denen gemeinsam zu überlegen, was damit umgesetzt werden könnte.
Ist das so dein oberstes Credo, an der Stelle Menschen zu befähigen, das selber zu tun?
Das ist
jetzt zu sagen, hier, komm, wir gucken gemeinsam, aber es ist euer Thema, es ist eure Jugend, es ist eure Entwicklung, es sind eure Gleichaltrigen, mit denen ihr unterwegs seid, und es ist euer eigenes Engagement, also hier habt ihr.
Ja, das ist eine sehr schöne Frage, über die ich oft und viel nachgedacht habe und ich glaube auch unterschiedliche Phasen in meinem eigenen Werdegang durchlaufen habe. Es gibt ja so eine Partizipationstreppe, so eine Theorie bei Partizipation, guckt mal in die Shownotes, da verlinken wir sowas. Und man irgendwie sehen kann, wie intensiv ist Partizipation. Also das Wenigste wäre irgendwie, die hierarchisch höhergestellte Person entscheidet alles. Alle anderen setzen nur irgendwas um oder konsumieren. Und der weitreichendste Partizipationsansatz wäre, macht mal einfach.
Mhm.
Ohne alles.
Ja.
Und wenn das, ich glaube, es sind 9 Stufen und ich würde so vom Gefühl her sagen, dann wäre ich irgendwo bei Stufe 7 und dann gibt es eben manchmal Dinge, die sind auf Stufe 3, 4 und es gibt manchmal Dinge, die sind auch auf 8 oder 9. Es kommt eben darauf an, weil ich schon glaube, dass es in so einem pädagogischen Setting, wie es die Jugendarbeit am Ende ja auch ist, das von einer Organisation mit erstmal angeboten wird, dass es da einen gewissen Rahmen geben darf, der auch vorgegeben ist. Und der kann sehr, sehr weit sein und der kann dann partiell mal enger gezogen sein. Und ich glaube, dass zu viel macht mal einfach auch eine Überforderung ist. So aus dem Nichts heraus zu sagen, entscheidet mal. Selbst wenn ich nicht eine Entscheidungsrichtung vorgebe, dann lohnt es sich ja zumindest darüber zu sprechen, in welchem Kontext treffe ich eigentlich eine Entscheidung. Weil Jugendliche oder überhaupt irgendwen entscheiden zu lassen, ohne zu wissen, welche Auswirkung das auf das Umfeld, auf einen selbst hat.
Das ist ja auch fahrlässig.
Das ist irgendwie fahrlässig, das würde ja niemand tun. Ich würde ja auch nicht mich ans Steuer setzen und einfach Auto fahren, ohne zu wissen, dass es einen Verkehr gibt, in den ich mich irgendwie eingliedern muss. Und das wäre schon mein Partizipationsverständnis, fit zu machen für eine möglichst gute Entscheidung und auch zu wissen, dass ein 14-Jähriger tendenziell noch weniger entscheiden kann als irgendwann eine 19-Jährige, dass das ein Weg dahin ist und dass das immer mehr Freiräume braucht, wie das vielleicht auch Eltern in der Erziehung machen. Das habe ich irgendwann so für mich verstanden, so. Stand jetzt. Und das würde ich so als meinen Stil da beschreiben. Und so ähnlich ist es auch mit Hauptamtlichen. Es gibt Hauptamtliche, die direkt von der Uni kommen und noch relativ viel auf der Suche und Orientierung, in der Orientierungsphase sind. Und dann gibt es Leute, die brauchen eigentlich nur ganz kleine Impulse und dann hilft das auch. Und ich versuche eigentlich immer das anzubieten, was irgendwie gerade benötigt wird. Mögen andere entscheiden, ob mir das hier und da gelingt.
Seit ungefähr einem Jahr bist du jetzt Mitarbeiter des Evangelischen Kirchenkreises Unna. Hast ein Büro in der Mozartstraße in Unna. Erzähl mal so ein bisschen über dein Ankommen dort, hier oder hier im Haus, über die Veränderungen, die das in Arbeitsweisen für dich oder auch Persönliches mit sich gegeben hat, über Dinge, die du überrascht vorgefunden oder auch nicht vorgefunden hast. Mal so einen kleinen Einblick in dein erstes Arbeitsjahr.
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Da habe ich jetzt wirklich auch eine interessante Entwicklung, finde ich, für mich so genommen.
Okay.
Dieses Jugendarbeitsding war sehr frei. Also es war natürlich eingebunden, wie ich das gerade mal so angedeutet habe, in ganz viel, in ehrenamtliche und hauptamtliche Rückkanäle und ganz viel Sachen. Aber ich war eben die meiste Zeit, bis irgendwann die Katharina Grüggesiepe auch dazu kam, alleine als Jugendreferent und in dieser Verantwortungsrolle alleine und hatte keine Sekretärin oder so und hatte keine Verwaltung, die mir irgendwas abgenommen hat, ich hatte natürlich einen Chef, der Pfarrer, Gisbert Biermann. So, der hat aber seine eigenen Sachen auch irgendwie sehr stark gemacht. Und dann hatte ich zwar diese kurze Jubi-Phase, aber da war ja viel Corona, also Jugendbildungsstättenphase, da war viel Corona und das war ganz merkwürdiges Arbeiten. Das ist ja auch nie so richtig angelaufen, weil nach den Corona-Einschränkungen hatten wir Brandschutzeinschränkungen und so. So, und dann komme ich in dieses Amt und ich habe mich schon gefragt, was macht das jetzt mit mir, in so einem Kreiskirchenamt zu sitzen? Der Name klingt ja schon wahnsinnig sexy. Und dann sind diese Büroflure da überall und diese ganzen Türen und so, das kannte ich halt überhaupt nicht. Und dachte, oh Gott, ne, ertrage ich das eigentlich? So, ertrage ich das eigentlich und will ich das eigentlich? Und dann habe ich aber nach relativ kurzer Zeit gemerkt, dass das eine tolle Sache ist. Weil ich sitze jetzt dann am Schreibtisch und mache vielleicht eine Videokonferenz oder habe irgendwie ein Gespräch und es tauchen 3, 4 Fragen auf und dann habe ich so einen kleinen Zettel, da schreibe ich die drauf und dann sortiere ich die nicht nach Wichtigkeit oder so, sondern ich sortiere die nach den Fluren, wo die Leute sitzen, die ich kurz fragen kann, wie vielleicht die Antwort auf die eine oder andere Frage sein könnte. Und dann habe ich so einen Laufzettel und laufe kurz durchs Haus und bin in 10 Minuten wieder da, habe einen Kaffee getrunken, ein bisschen Bewegung gehabt und meine drei
Fragen. Machst du das auch, durchs Haus laufen, lieber als telefonieren?
Ja, klar.
Also geht mir auch so. Auch wenn das manchmal uneffektiv ist, einmal durchs ganze Haus von unten rum zu laufen und feststellen, der Mensch ist nicht da. Aber wenn ich ihn einmal anrufe, sage, bist du da? Ich komme mal vorbei. Dann finde ich, dann kann man auch am Telefon was klären, wenn es was Kurzes ist. Also ich gehe auch total gerne durchs Haus und sehe Menschen und bleib dann wahrscheinlich auch dreimal so lange, als ich müsste. Ja. Aber es hat auch was mit Kollegialität und nochmal was anderes erfahren und Vernetzung zu tun. Genau. Und man so.
Genau.
Also
Absolut. Ja. Wenn der Tag nicht völlig zugekleistert ist mit Terminen, dann geht das ja auch schon mal ganz gut.
Also du warst bei deinem Laufzettel.
Ich war bei meinem Laufzettel und das fühlt sich total wirksam an, dann Dinge lösen zu können. Das hatte ich eben vorher so nicht. Da war eigentlich jede Klärung ein Telefonat irgendwie oder die Verwaltung des Kreiskirchenamtes hat mir ja auch in Frimmern schon natürlich zugearbeitet. Da gab es ja auch dann doch eben Verwaltung, aber es war eben weit weg. Und man hat dann eben doch telefoniert oder eine Mail geschrieben und es war nicht so persönlich. Und es ging eben manchmal nicht so schnell, es war ein bisschen asynchroner. Und jetzt ist das ein bisschen synchroner. Und ich habe ja trotzdem, also ich bin ungefähr 2 Tage in der Woche vor Ort, der Rest sind dann Außentermine oder ich bin auch mal im Homeoffice oder bei meinem anderen Jobanteil unterwegs in der Ellergott in Düsseldorf oder so oder auf irgendwelchen Sitzungen irgendwo in NRW. Und klappe den Laptop auf und habe die gleiche Umgebung und kann irgendwie alles immer irgendwo überall machen. Und ich freue mich tatsächlich auf die 1 bis 2 Präsenztage, die ich dann in der Woche habe in Unna, auf die Kollegialität, auf die Kaffeemaschine, auf die Flurgespräche und auf die vielen Türen, hinter denen sich, wie ich jetzt ja auch eben gut feststellen durfte, viele, viele nette und wirklich gut arbeitende Leute befinden. Das hätte ich nicht zu jedem Zeitpunkt aus Kirchengemeindesicht so beschrieben, eben weil da so ein Gap ist. Und wenn man ab und zu mal eine Mail bekommt, deren Zwischentöne man bestenfalls interpretieren, aber nicht wirklich sehen kann, man auch nie so richtig weiß, wie meinen das eigentlich die Leute, auch wenn sie mal auf etwas hinweisen, was man vielleicht gerade eigentlich so nicht möchte. Und jetzt guckt man sich in die Augen und klärt das und dann bringe ich meine Sichtweise ein und dann finden wir gemeinsam Lösungen für Sachen und das finde ich wirklich gut.
Sonst so die abschließende Frage, normalerweise mache ich den Podcast sozusagen genau hinter einer dieser Tür, sondern die so mehr oder weniger direkt bei uns im Haus der Kirche. Und die Frage ist dann immer, wenn du jetzt hier fertig bist, was machst du denn dann wirklich ganz kleinteilig als nächstes in deinem Büro? Das ist jetzt ein bisschen konstruiert, denn dann können wir sagen, wir sind woanders unterwegs.
Dann frage ich doch, was im neuen Jahr so anliegt.
Also. Ja, genau. Was wird so das erste ganz Praktische sein, was du machst, wenn du das nächste Mal eben in diesem Büro bist, deinen Laptop aufmachst und es losgeht als erste größere Aktion in 2025?
Ja, wir nehmen ja jetzt Anfang Januar auf. Darf man das sagen?
Von mir aus gerne, ja genau. Wir sind ja ein bisschen flexibel unterwegs, ja.
Und ich habe nach längeren Urlaubsphasen, jetzt sind es so 2 Wochen, habe ich immer Pain vor Outlook, also vor dem Mailprogramm, weil dann in der Regel mehrere Dutzend Mails da sind und ich die irgendwie abarbeiten muss. Das ist was ganz Praktisches jetzt. Das ist erfahrungsgemäß in dieser Weihnachts-Jahreswechselzeit nicht ganz so krass.
Da will ja sonst ja auch keiner schreiben. Ja. Das ist ja so anders als sonst im Urlaub.
Genau. Ich glaube, die ersten Herausforderungen jetzt werden auch strukturelle Fragen sein, da weiter dran zu arbeiten. Da gibt es sehr konkrete Anfragen aus einigen Bereichen des Kirchenkreises. Und ich habe auch gemerkt in den letzten Monaten, dass die Kirche nicht der allerbeste oder nicht die allerbeste Organisation ist, um einen Veränderungs-, Transformationsprozess irgendwie zu betreiben.
Das wäre Inhalt für eine eigene Gesprächsrunde, Transformationsmöglichkeiten in Großorganisationen unter spezieller Berücksichtigung der evangelischen Kirche. Ja.
Ja, und da ist eine große Widersprüchlichkeit, weil einerseits ich ganz oft höre, wir müssen was anders machen, das und das und das. Und wenn es dann aber an die Entscheidung geht, etwas anders zu machen, dann kommen so reflexartig, ich habe da großen Respekt und vollstes Verständnis vor, kommen dann so, ich sag jetzt mal, Ängste, Sorgen, Gefühlswelten rein, weil man plötzlich ganz konkrete Menschen vor Augen hat, die von irgendwelchen Veränderungen betroffen sind. Und bei so einer großen Organisation, wie wir sie nun mal auch immer noch sind, hauptamtlich, ehrenamtlich und auch von den Gästen, teilnehmenden Mitgliedern her gesehen, ist immer irgendwer betroffen bei jeder Veränderung, eigentlich bei jedem Beschluss und ganz oft eben auch vermeintlich negativ. Und das ist dann eine Ambivalenz, eine Widersprüchlichkeit, die sich auftut, die sehr schwer auszuhalten ist. Vor allem, wenn man möchte, dass mehrere Gemeinden zum Beispiel oder mehrere Ausschüsse einen gemeinsamen Beschluss fassen. Weil die Dynamik, die ist wirklich komplex und Ja, ich glaube, dass mein Ziel für 2025 wäre, das trotzdem hinzukriegen und auch zu zeigen, dass es wichtig ist, Entscheidungen zu treffen, weil nicht zu entscheiden in der Regel Leute auf der Strecke bleiben lässt, die sich dann nämlich abkehren und sagen, hier wird nichts entschieden, hier geht's nicht voran, dann lieber nicht mehr.
So, also auf in ein entscheidungsfreudiges Jahr 2025. Herzlichen Dank für das Gespräch. Dir und dem ganzen Ruhreule-Team auch ein gutes neues Jahr. Wie gesagt, das war eine Doppelfolge sozusagen, also oder eine Crossover, ja, genau, von der Ruhreule. Und hör mal, glaubst du, ich bin Dietrich Schneider, Evangelischer Kirchenkreis Unna. Und das andere war
Sebastian Richter, Host der Ruhreule. Und Jugendreferent im Kirchenkreis.
Alles Gute.
Hör mal.
Glaubst du?
Brauchen wir eine Nachbesprechung?
Brauchst du eine?
Ja.
Wie war es denn für dich?
Naja, ganz funny tatsächlich, so mal die Seite wechseln und befragt zu werden.
Irgendwie hatten wir das ja schon mal mit Lina vom Hellweger, als wir erzählt haben, wie wir hier auf die Podcast-Idee gekommen sind.
Ja, stimmt. Aber diesmal stand ich irgendwie mehr im Fokus und habe so meine Sachen erzählt und meinen Kram und meinen Werdegang, was ich so mache und denke. Das war schon auch ja echt mal eine ganz neue Erfahrung.
Hast du was gelernt?
Ich liebe diese Frage, wenn du sie stellst.
Hast du?
Über mich oder wie?
Ja, zum Beispiel.
Na, vielleicht muss ich am Storytelling über meinen Werdegang nochmal feilen. Ich glaube, das kann ich noch besser und flüssiger erzählen.
Na, das ging doch.
Na gut, und? Und Dietrich hat mir an der einen oder anderen Stelle im Flow so 2, 3 Fragen auf einmal erzählt. Da habe ich nochmal gemerkt, das ist, um darauf zu antworten, echt eine Herausforderung. Also das war für mich als Host nochmal ein Learning.
Super.
Super.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite ruhreule.de vorbei und lasst uns gerne auch Feedback da. Schaukelstuhl.
Was sind das nochmal?
Schaukelstuhl.
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 Großartig.